Herzlich willkommen bei Halt Ed zusammen, dem Podcast zum Wahljahr 24 von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Mein Name ist Adela Djulovic, ich bin Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit bei Gegen Vergessen für Demokratie und politische Bildungsreferentin. Ich werde die Ehre haben, Sie als Host durch die kommenden Gespräche zu führen. Ich bin heute mit Kathleen Bochmann von Aktion Zivilcourage e.V. verabredet und zwar bin ich hier heute in Dresden in einer der Zweigstellen. Ihr habt den Sitz in Pirna und habt hier in Dresden und Siebnitz. Siebnitz, danke schön. Genau, in Siebnitz zwei weitere Zweigstellen und mit dir will ich heute vor allem darüber sprechen, wie man mit Konflikten umgehen kann, spezifisch auch so mit Anfeindungen mit direkten, also was für Erfahrungswerte ihr habt, aber wie auch Menschen aus der Zivilgesellschaft wir quasi stärken können, also mit verschiedenen Ausbildungsformaten, die ihr ja auch anbietet und da wollen wir natürlich mehr erfahren davon. Genau, und bevor wir inhaltlich dann starten, würde ich dich erstmal bitten, dich ganz kurz und vielleicht auch den Verein noch in ein paar Sätzen vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier in diesen Podcast. Mein Name ist, wie gesagt, Kathleen. Ich bin Projektleiterin bei der Aktion Zivilcourage in einem von der Bundesebene, vom Bundesfamilienministerium beauftragten Projekt namens Zivilgesellschaft stärken und schützen. Wir begleiten Kommunen in der Erarbeitung von Schutzkonzepten, wenn dort Menschen für ihr demokratisches Engagement bedroht werden. Und nebenbei bin ich auch Teil unseres Kompetenzzentrums Krisendialog Zukunft. Das ist sozusagen ein Teil der Aktion Zivilcourage, der sich mit der Zielgruppe Kommunen beschäftigt, wo wir all unsere Aktivitäten bündeln, Bürgerdialoge, Beratungen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Fortbildungsangebote, Kommunaldialoge, Moderationsausbildungen und eben die Arbeit mit Kommunen und wo wir versuchen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland eine positive Wirkung zu entfalten. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Teil der Aktion Zivilcourage. Unser Verein ist relativ groß, ist auch schon 26 Jahre alt, 1998 entstanden als Reaktion damals auf die Skinheads Sächsische Schweiz. Das war eine rechtsextreme Kameradschaft, wo Jugendliche zusammengekommen sind und gesagt haben, wir müssen hier was tun. Wir setzen uns an einen Tisch mit Landratsamt, Bürgermeister, mit der Polizei und den anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und versuchen hier Demokratiearbeit in der Region zu stärken. Und daraus geworden ist ein großer Verein mit knapp 50 Personen und ja, über 30 Projekten mittlerweile, in denen wir verschiedene Bereiche abdecken. Wir arbeiten viel mit Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten an, wo wir reingehen und mit den Kids darüber sprechen, dass man sie vielleicht nicht mit der Schippe auf den Kopf haut, sondern die Konflikte mit Worten löst, über Jugendprojekte, Peer-Ausbildungen zu Themen wie Verschwörungstheorien, Fake News, Hate Speech. Dann arbeiten wir mit dem großen Bereich Engagierte, wir machen Weiterbildung fürs Ehrenamt, wir koordinieren Netzwerke zwischen zivilgesellschaftlich Aktiven und unterstützen sie einfach in ihrem Engagement hier in Sachsen, insbesondere in den ländlichen Räumen. Und dann, wie ich schon sagte, der dritte Bereich ist der, wo wir mit Verwaltung, mit Sicherheitsinstitutionen, mit Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, aber auch der Landesebene zusammenarbeiten und versuchen, Handlungsfähigkeit und Resilienz in Krisenzeiten für die Kommunen zu stärken.
Ja, vielen Dank dir für den ganz guten Überblick über eure Arbeit, wie ich finde. Und damit man dich auch besser als Person kennenlernt, würde ich dich nochmal ganz gerne fragen, was war dein Einstieg in die politische Bildungsarbeit?
Ich war früher an der TU Dresden als wissenschaftliche Mitarbeiterin und das war eigentlich ganz behaglich. Man saß dann so ein bisschen in seinem universitären Elfenbeinturm und machte seine Forschung. Nun saßen wir aber in Dresden und die einen oder anderen werden sich noch daran erinnern, da kam 2014, 15 so eine Bürgerbewegung auf namens Pegida, die dann in Hochzeiten knapp 40.000 Bürgerinnen und Bürger auf die Straße brachte. Und spätestens da war uns klar, Also wir können jetzt hier nicht in der Uni bleiben, wir müssen rausgehen ins Land und was tun. Und ich gemeinsam mit mehreren Freunden, Bekannten aus so einem losen Netzwerk der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und der Aktion Zivilcourage, wir haben damals angefangen, uns mit Bürgerdialogsveranstaltungen zu beschäftigen, sind also in die Kommunen gegangen und haben gesagt, okay, wir wissen, nächste Woche kommt hier ein Bus mit Geflüchteten und wenn das die Bevölkerung des Ortes erfährt, wird sie vorm Rathaus stehen und protestieren. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister waren in der Regel sehr überfordert mit der Situation, hatten wenig Vorlaufzeit. Und da haben wir einfach angefangen, haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und daraus ist eine mittlerweile sehr professionalisierte, mit vielen Personen auch ausgestattete Struktur entstanden, die eben dieses ganze Thema Dialog, Krisenmanagement professionell umsetzt. Deswegen heißt unser Zentrum eben auch Krisen, Dialog, Zukunft. Wir schauen in die Zukunft und versuchen mit Dialoge in Krisen zu intervenieren. Ja, und so bin ich quasi in dieses Themenfeld reingeschlittert und stelle fest, es ist ein großer Bedarf da, es ist eine große Nachfrage da und wir haben vielfältige Arbeitsfelder auch in der aktuellen Zeit.
Ja, es ist auf jeden Fall super spannend, auch für mich so zu hören, wie dein Einstieg war. Und ich finde, also du hast es schon angesprochen, ihr habt total viel Fachwissen genau zu diesem Thema, genau, Krisenmanagement, wie geht man einfach in Konflikte rein, damit es nicht ausartet in Streitigkeiten, sondern dass man irgendwie konstruktiv miteinander spricht. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel des Podcasts, also dass wir auch Handlungsempfehlungen quasi formulieren können, sofern es natürlich auch geht. Es gibt ja auch keine Patentrezepte, aber genau, dass wir einfach so ein paar Praxisbeispiele mit reinbringen können. Und ich würde total gerne die Schutzkonzepte an der Stelle aufgreifen. Du hattest sie ganz am Anfang erwähnt von eurer Vorstellung oder von deiner Vorstellung. Kannst du so einen groben Überblick darüber geben? Also was ist ein Schutzkonzept so an sich? Also für Personen, die das jetzt nicht kennen. Genau. Und was steht dann so zum Beispiel konkret drin?
Gut, dazu kann ich gerne was sagen. Und ein klassisches Missverständnis war jetzt in deiner Frage schon drin, so was steht da drin? Man denkt bei einem Schutzkonzept tatsächlich dann oft an ein, keine Ahnung, 10-seitiges Dokument, wo eben so Checklisten drin sind und so bestimmte Punkte. Sowas gibt es auch. Es gibt ja auch Schutzkonzepte zum Beispiel eben für das Themenfeld sexueller Missbrauch, Kinderschutz. Und es gibt sicherlich Träger und Institutionen, die so ein aufgeschriebenes Schutzkonzept für ihre Arbeit nutzen. Das ist aber nicht das, was wir meinen. Wir arbeiten mit kommunalen Schutzkonzepten und das ist in den seltensten Fällen tatsächlich ein aufgeschriebener Aktionsplan. Was wir darunter verstehen, sind eine Bündelung von Maßnahmen, die wir begleiten, wo wir sozusagen als kommunale Prozessbegleitung mit den Kommunen arbeiten. Und diese Maßnahmen dienen dazu, das Risiko zu verringern, dass demokratisch Engagierte in ihrem Engagement Bedrohungen erfahren oder, weil wir das leider eben nicht immer verhindern können, das ist gar nicht in unserer Macht, dass, wenn es zu Bedrohungslagen und Anfeindungen kommt, sie Hilfe und Unterstützung bekommen. Da haben wir verschiedene Handlungsfelder, die klassischerweise in so einem Schutzkonzept drin sind oder in unserer Arbeit drin sind. Wir schaffen neue Strukturen, wo Menschen mit Entscheidungsbefugnis zusammenkommen und sich austauschen. Wir nennen das immer intersektorale Zusammenarbeit. Heißt eigentlich bloß, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort, das Toleranzbündnis, die Partnerschaft für Demokratie, aber jemand auch vom Sport beispielsweise, dass die sich mit der Bürgermeisterin, mit dem örtlichen Revierleiter, mit einem Vertreter aus den Versammlungsbehörden und Ordnungsämtern, aber vielleicht auch die Gleichstellungsbeauftragte, also es ist sehr unterschiedlich, dass wir uns so zusammensetzen und überlegen, okay, welche Bedrohungen haben wir, wie wirken die sich auf, wer sind so die klassischen Zielgruppen, was sind so die Formen, welche extremistischen Strukturen stecken da dahinter. Und was können wir denn tun, um diesen Menschen besser beizustehen? Das ist so das eine, diese Strukturbildung. Und dann gibt es aber eben auch ganz handfeste Maßnahmen. Wir machen Selbstbehauptungs- und Sicherheitstrainings, Awareness-Konzepte, die wir erarbeiten, dass die Leute einfach sensibel werden für das, was potenziell passieren könnte. Wir geben Schulungs- und Bildungsveranstaltungen sowohl für die staatlichen Akteure als auch für die Zivilgesellschaft, um das Wissen zu erweitern. Und wir versuchen mit unserer Moderation dieser Prozesse sozialen Rückhalt zu generieren, weil für die meisten Leute ist ja nicht das Problem, dass sie zum Beispiel angefeindet oder bedroht werden, sondern wenn sie alleine dastehen mit dieser Situation. Und wir versuchen mit den Kommunen dann zu schauen, wie können wir denn breite Bündnisse und gegenseitige Solidarität stärken. Und natürlich auch Bildung kann eine Rolle spielen, präventive Maßnahmen, dass es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt. Und dieses Konglomerat aus verschiedenen Handlungsbereichen bearbeiten wir eben gemeinschaftlich mit unserem Partnerkommunen und erstellen damit eben ein Konzept für mehr Schutz des Engagements, ohne dass wir am Ende in irgendeiner Rathausschublade tatsächlich ein Dokument haben.
Und vielleicht anschließend direkt daran, was tut man ganz konkret bei Anfeindungen, also wenn man Anfeindungen erfährt? Habt ihr da vielleicht irgendwie so Best Practices oder irgendwelche Methoden, ja, also einfach sagen könnt, das hilft in vielen Situationen, nicht, also in allen, das ist klar, aber vielleicht in einigen zumindest.
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, ne? Weil die Art der Strukturen, die dahinter stehen, also die Täterstrukturen, ist sehr unterschiedlich und auch eben, was ist jetzt konkret die Bedrohung. Es gibt da kein Schema F, wo man sagen kann, das hilft immer. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Das eine ist, dass man sich Hilfe holt. Das kann die Begleitung, zum Beispiel durch die Betroffenenberatung sein. Das kann eine Kontaktanfrage an zivilgesellschaftliche Akteure vor Ort sein, die einen unterstützen können, zum Beispiel die Partnerschaften für Demokratie oder ein Toleranzbündnis oder ein Verein, wie wir es sind. Das heißt, man sollte es nicht mit sich alleine ausmachen, sondern sich eben Hilfe holen. Es gibt verschiedene Angebote, die für bestimmte Zielgruppen auch nochmal relevant sind. Wenn man zum Beispiel in der Kommunalpolitik tätig ist, da gibt es stark ein Amt und eine Ansprechstelle. Wenn es um Internet-Hass geht, dann gibt es Hate Aid oder auch verschiedene Meldeportale der Länder. Also es hängt ein bisschen davon ab, wer man ist und was es für ein Phänomen ist. Und eine ganz wichtige Sache ist, man muss schauen, dass man die repressiven Potenziale, die unser Staat bietet, in Form von Polizei und Staatsanwaltschaft, dass man die auch auf jeden Fall einbindet. Das heißt, versucht bitte, wenn euch was widerfährt, immer auch eine Anzeige zu erstatten. Es gibt Möglichkeiten, wie man da auch jetzt nicht als Privatperson mit seiner Adresse auftreten muss. Da kann man sich an den Abgeordneten oder an den Verein wenden und dort die Adresse abgeben. Es gibt also Möglichkeiten, da auch sich ein bisschen selber zu schützen und versucht eben da auch die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden zu nutzen, damit die Personen, die dahinter stehen, eben auch entsprechend einer Strafverfolgung zugeführt werden können oder eben auch gesammelt werden kann, wenn das zum Beispiel wiederkehrende Phänomene sind. Wichtig für einen selber ist, dass man eben schaut, was bedeutet das jetzt für vielleicht mein weiteres Engagement oder meine weitere Lebenssituation? Es hängt ein bisschen davon ab, war das jetzt zum Beispiel eine Beleidigung auf einer öffentlichen Veranstaltung oder wurde in meinem privaten Lebensraum, zum Beispiel in meinem Briefkasten, ein Drohbrief gesteckt oder meine Familie bedroht? Ne? Letzteres ist häufig eben sehr viel schlimmer für die Betroffenen. Und dass man dann eben schaut, was brauche ich, um mich sicherer zu fühlen? Kann ich Maßnahmen ergreifen, die den Zugang der Täter für mich abschneiden, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen. Das sind Sachen, da kann ich jetzt keine konkrete Empfehlung geben. Man sollte halt sensibel sein mit den Daten, die man rausgibt und eventuell, dass man, wenn man eben in kritischen Situationen abends nach einer Veranstaltung alleine unterwegs ist oder so, dass man das mit berücksichtigt und eben sich überlegt, wo kann ich mir Hilfe holen? Habe ich eine Gruppe, mit der ich mich hier verbünden kann, wo wir uns gegenseitig helfen und unterstützen? Das sind so verschiedene Überlegungen, die man für sich vielleicht mal durchdenken sollte. Und idealerweise ist es auch so, wenn ich mich in einem gefährdeten Bereich engagiere, ne, irgendwie Migration und Asyl oder so Demonstrationen, prodemokratische Demonstrationen gegen Demos zu Nazi-Aufmärschen, dann sollte man eben im Vorfeld schon mal überlegen, wer sind die Personen, die man da integrieren sollte, habe ich die Nummer des örtlichen Polizeireviers, hatte ich da ein Kooperationsgespräch. Also es sind so verschiedene Sachen, wo man auch im Vorfeld schon mal überlegen kann, wer steht einem bei und wer beschützt einen, wenn es hart auf hart kommt.
Also zusammenfassend Hilfe holen, immer. Auch die Fälle zur Anzeige zu bringen. Ich finde den Punkt gerade irgendwie super spannend, weil genau, in der Statistik fallen dann nur die auf, die auch wirklich gemeldet sind, aber Dunkelziffer ist weitaus höher. Und ich glaube, wenn man da in so eine Selbstverständlichkeit kommt, das wirklich immer zu melden, auch wenn es aufwendig ist. Aber genau, es gibt Wege, genau, und Unterstützungen dabei in diesem Prozess, ist es auch natürlich ein Signal nach außen. Also wenn die Statistik sich soweit auch verändert in dem Sinne.
Richtig. Das ist leider für viele auch ein bisschen frustrierend, weil man halt nicht sofort was hört. Also man macht eine Anzeige und wenn diese Person zum Beispiel verurteilt ist, dann hört man gar nichts. Man bekommt einen Brief, wenn es eingestellt wurde, oft Monate später. Da muss man verstehen, dass eben so die Mühlen, die dahinter stehen, da muss erst ermittelt werden, die Staatsanwaltschaft muss sich damit befassen. Das dauert leider und es gibt auch nicht immer eben eine klare Information. Man kann nachfragen, kriegt oft auch eine gewisse Antwort. Man sollte sich aber eben bewusst sein, dass nur deshalb, weil ich nichts gehört habe, das nicht heißt, dass auch hinter den Kulissen tatsächlich was passiert. Und deswegen versuchen wir immer zu ermutigen, das wirklich auch zur Anzeige zu bringen, damit eben die Maßnahmen, die letztlich nur die Sicherheitsbehörden haben, auch greifen können.
Mhm. Aber ich glaube, das sind eigentlich schon ganz gute Beispiele, wie man sich eben so in einer gewissen Form schützen kann oder genau Hilfe holen kann, falls dieser Fall eintritt, dass man selber angefeindet wird, in welcher Form dann auch immer. Ich würde jetzt ganz gerne geografisch so ein bisschen den Blick nach Pirna werfen. Da ist ja eure Hauptgeschäftsstelle. Vor nicht allzu langer Zeit wurde da jetzt ein neuer Bürgermeister vereidigt von der AfD. Und ich wollte dich fragen, wie ist es gerade für zivilgesellschaftliche Akteure? Also natürlich sind diese paar Wochen jetzt nicht genau ein großer Zeitraum, wo irgendwie schon viel passiert ist. Aber vielleicht, was sind eure Bedenken, eure Sorgen? Was sind vielleicht auch doch schon irgendwie Erfahrungen, die ihr gemacht habt in den letzten paar Wochen?
Ja, also für uns hat sich jetzt in den letzten Wochen konkret erstmal noch nichts verändert, sondern die gesamtpolitische Lage und die gesamtgesellschaftliche Lage ist da ja eigentlich eingebettet in diese eine Sache und mit der leben wir ja schon länger. Es ist definitiv so, dass wir sehen, dass in vielen Regionen, gerade in Ostdeutschland, gerade im ländlichen Raum und da ist Pirna jetzt auch nicht die Ausnahme, sondern das findet man auch in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, dass dort demokratische Akteure unter Druck sind, dass in der Breite der Bevölkerung eine gewisse Apathie, Desinteresse gegenüber Politik da ist, dass auch die Akteure für demokratische Positionen, die da bereit sind, sich zu engagieren, also einfach ein Kandidat für den Stadtrat beispielsweise, dass das ganz schön ausgehöhlt ist und dass es damit eben einfach ein schwieriges Engagementumfeld für Vereine wie wir, aber auch eben für andere Vereine darstellt. Was wir daraus machen, ist, dass es eigentlich nicht unser Interesse ist, sich jetzt an einzelnen Personen abzuarbeiten oder konfrontativ jetzt da in die Auseinandersetzung zu gehen, sondern was wir versuchen, ist Erfahrungsräume zu schaffen für Demokratie, für Engagement, positive Erzählungen statt gegen die anderen zu agieren, sondern eher zu schauen, was können wir mobilisieren, wie können wir die Netzwerke stärken, die es gibt, wie können wir eben Demokratie erfahrbar machen und eben auch aufzeigen in diesem Konflikt zwischen demokratischen und antidemokratischen Kräften, dass wir auf der besseren, auf der cooleren Seite stehen, die tolle Möglichkeiten bereitstellt. Und das versuchen wir eben auch in Pirna zu machen. Ne? Wir organisieren jetzt gerade ein tolles Fest, Markt der Kulturen im Mai, wo wir einfach zeigen, Pirna ist eine unglaublich bunte Stadt, es gibt ganz viele Initiativen aus allen Regionen der Welt, aus allen möglichen Arbeitsbereichen, jung und alt, wo wir einfach auch nochmal öffentlich zeigen, hey, es gibt auch diese Seite von Pirna und wir stellen hier eine starke Zivilgesellschaft dar und wir bleiben auch da und werden uns weiter engagieren. Das ist eher unser Ansatz.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall für mich total schön zu hören, dass ihr euch da nicht dadurch entmutigen lässt, sondern quasi sagt, wir versuchen irgendwie mit dieser Situation umzugehen und möchten aber zeigen, wir sind hier, wir sind viele und wir bleiben. Also das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Zeichen nach außen. Und ich glaube, das macht vielleicht auch in anderen Kommunen vielleicht so ein bisschen mehr Mut, sich da auch so ein bisschen genau präsenter zu zeigen dann. anknüpfen daran, du hattest ganz kurz eben diese Erfahrungsräume so schon ein bisschen angeteasert. Erfahrungsräume sind ja auch Dialogräume teilweise und da habt ihr ja verschiedene Formate. Also du hast ja schon angesprochen, zum einen das Kompetenzzentrum Krisendialog Zukunft, wo ganz viel passiert in dem Bereich, aber auch die JUDIO, also junger Dialog in Ostdeutschland. Und ich würde vielleicht ganz gerne zuerst über den jungen Dialog in Ostdeutschland sprechen, weil ich finde es sehr spannend, dass ihr da, also auch aufgrund von eurer Vereinsgeschichte, die sich eben durch so junge, engagierte Menschen gebildet hat, also der Verein, da jetzt auch so einen Schwerpunkt darauf setzt. Also könntest du da so ein bisschen aus eurer Arbeit spezifisch in dem Projekt erzählen?
Sehr gerne. Das ist auch wirklich ein tolles Projekt, wo ich die Ehre hatte, es mit auf die Beine zu stellen. Wir wollten das eigentlich schon vor vielen Jahren machen. Wir haben aber nie eine Möglichkeit gefunden, jemanden, der uns das fördert. Vielleicht nochmal zum Kerngedanken. Es ging darum, dass wir festgestellt haben, wenn wir in die Bürgerversammlungen reingehen, werden die schon sehr gut angenommen. Es gibt wirklich Kommunen, da sieht man, da ist ein Viertel der Leute, die dort wohnen, vor Ort. Aber solche Dialogveranstaltungen sind meistens abends und gerade junge Leute gehen da nicht hin. Man sieht dann so die klassischen älteren Herren, die viel reden, aber ja, junge Leute sind eher nur vereinzelt da. Und da haben wir uns überlegt, ja, wie kommen wir an diese Zielgruppe ran? Die haben ja auch was zu sagen und es geht ja gerade um ihre Zukunft. Lasst uns mal ein Projekt aufsetzen, wo wir nochmal genau hinschauen, wie können wir junge Leute einerseits befähigen, dass sie für ihre Altersgruppe solche Dialogverfahren und Formate konzipieren und anbieten, weil jemand mit Anfang 20 weiß vielleicht auch besser, was jemand anderes mit Anfang 20 sich wünscht in so einem Dialog.
Ja,
das muss nicht ich machen, die ein bisschen älter ist. Und lass uns eben auch schauen, welche Arenen, welche Formate gibt es, wo junge Leute ins Gespräch kommen. Wir versuchen das auch nicht so sehr zu trennen. Ne? Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie Dialoge zu machen, wo nur Junge unter sich sind, sondern wir wollen ja auch eine Durchmischung der Gesellschaft, aber da eben gerade noch mal ein bisschen Empowerment dahinter zu geben, das war unser Anliegen und das hat im letzten Jahr, das Projekt läuft jetzt ungefähr ein Jahr, knapp ein Jahr, hat das eben sehr gut funktioniert. Wir haben den ersten Ausbildungsjahrgang im Februar abgeschlossen, haben also junge Menschen aus allen Teilen der Region hier ausgebildet. Die sind jetzt gestählte Moderatorinnen und Moderatoren, haben auch erste Einsätze schon zusammen mit teilweise Moderatoren aus unseren anderen Moderationsschulungen und sind eben jetzt auch schon dabei, wiederum Workshops für weitere jugendliche Engagierte in Thüringen beispielsweise zu organisieren, weil wir eben festgestellt haben, ne, es gibt so junge Menschen, die sich eh engagieren im Jugendforum, in Jugendparlamenten oder in Vereinen, die sich gern wünschen, dieses Handwerkszeug der Vermittlung und der Steuerung von Gesprächen da zu haben. Und ich zum Beispiel habe heute gerade erfahren, wir planen jetzt im Sommer einen Dialog auf der Bundesebene mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Bundespolitik, wo wir eben junge Menschen aus ganz Ostdeutschland einladen, über ihre Lebenssituation, ihre Erfahrungen mit Demokratiearbeit im ländlichen Raum unter extremistischen Strukturen zu sprechen. Und dieser Dialog wird eben zum Beispiel von JUDIO mit vorbereitet, konzipiert und dann auch moderiert.
Auf jeden Fall beeindruckend. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Perspektive, da auch nochmal verstärkt reinzubringen. Weil so schlussendlich sind das die Menschen, die ja auch teilweise bleiben wollen. Also die möchten ja auch nicht unbedingt weg aus den Kommunen, aus den Orten, wo sie genau aufgewachsen sind und leben. Und sie bilden ja auch schlussendlich die Zukunft. Also wenn man sie nicht stärkt, wen dann?
Richtig. Und wir haben auch aus einem anderen Projekt, wir haben auch noch so ein Projekt, das heißt Kommunalpolitik und ich, wo junge Menschen in so Arbeitsgruppen mit ihrem jeweiligen Bürgermeister, Bürgermeisterin an konkreten Problemen vor Ort arbeiten. Und es ist auch schon passiert, dass dann jemand, der dort teilnehmender war, gesagt hat, okay, ich kandidiere jetzt für einen Stadtrat. Ich bin zwar vielleicht erst 18, aber ich kann das auch. Und wenn man Leuten Handwerkszeug mitgibt, was sie befähigt, sich auch in politische Prozesse oder eben in gesellschaftliche Strukturen da einzubringen, dann sind vielleicht auch mal nicht nur die älteren Herrschaften in solchen Gremien vertreten, sondern eben auch frischer, junger Wind. Und das ist eine schöne Sache, das brauchen wir auf jeden Fall.
Mhm. Ja, es hört sich definitiv nach einer guten Möglichkeit an, da so ein bisschen auch in diesen Bereich Kommunalpolitik so ein bisschen reinzuschnuppern, weil der auch nicht manchmal zugänglich ist, auch sehr oft für junge Menschen, weil es halt gewisse Strukturen gibt, genau in Parteien, wie man sich ihm beteiligt, wie man dann an diese Listenplätze kommt und so weiter. Aber das finde ich auf jeden Fall ein tolles Format. Ich glaube, vielleicht interessiert es auch andere HörerInnen, die uns gerade zuhören. Du hattest gesagt, ihr habt jetzt quasi den ersten Durchgang an ModeratorInnen ausgebildet. Ist noch ein zweiter oder ein dritter vielleicht schon geplant?
Also der zweite Ausbildungsjahrgang im Projekt Judio beginnt gerade heute. Heute ist der 19.04., wo wir aufnehmen. Der wird jetzt die nächsten Monate also laufen. Und sollte jemand Interesse haben, kann er sich gerne an moderation@aktionzivilcourage wenden. Wir starten regelmäßig solche Ausbildungen. Und wir haben auch noch eine Moderationsausbildung, die nicht unter dem Projekt Judio läuft, die auch für ältere Menschen mit offen steht, wo wir aber eben auch junge Menschen mit reinnehmen. Da haben wir aktuell zum Beispiel eine Mecklenburg-Vorpommern, werden auch in Mecklenburg noch eine zweite machen und wir werden so ein bisschen durch die Bundesländer touren. Und wenn da jemand Interesse hat, kann dann definitiv an einer unserer verschiedenen Ausbildungen gerne teilnehmen. Wir sehen eine große Nachfrage und auch viel Einsatzmöglichkeiten für unsere ausgebildeten Moderatorinnen und Moderatorinnen.
Das hört sich ja eigentlich schon ganz gut an. Ich würde vielleicht nochmal auf so eine allgemeinere Ebene übergehen. Also wir haben jetzt viel über eben darüber gesprochen, wie man Jugendliche sozusagen empowern kann, diese Rolle einzunehmen als ModeratorInnen und sich da eben zu engagieren auf dieser kommunalen Ebene. Und ich würde so ganz gerne eben in so eine Ebene höher oder darüber gehen. Und zwar so, inwiefern kann Dialog auch in schwierigen Situationen in der Kommune trotzdem stattfinden? Also was braucht es irgendwie für so Rahmenbedingungen? Was sind da eure Erfahrungswerte vielleicht auch aus Beratungen, die ihr schon gemacht habt? Gibt es da bestimmte Dinge, die so immer wieder auftauchen? Oder ist es halt wirklich komplett unterschiedlich, je nach Situation?
Es ist so, dass man ja die Frage eigentlich gar nicht stellen kann, sollte Dialog stattfinden oder sollte er nicht stattfinden, denn er findet ja sowieso statt. Also immer dann, wenn wir irgendeine Krise oder eine Herausforderung haben, gibt es ja heftige Auseinandersetzungen in der Gesellschaft, im politischen System. Irgendwie die Willensbildungsprozesse sind ja irgendwo blockiert. Und da ist grundsätzlich Dialog ja alternativlos, weil Dialog ist ja das einzige Mittel, was wir Menschen haben, um in verschiedenen konkurrierenden Gruppen miteinander in den Kontakt zu kommen und zu irgendeiner Art von Lösung zu geraten. Die Frage ist natürlich, wie zieht man diesen Dialog auf? Wir haben einerseits sicherlich immer Kommunen, die sagen, oh Gott, eine Bürgerversammlung, das mache ich auf keinen Fall. Die steigen mir ja alle aufs Dach und es gibt nur Stress und Streit. Das sehen wir. Und wir können auch nicht versprechen, dass jeder Dialog ein Allheilmittel ist, um einen Konflikt zu lösen. Das definitiv nicht. Was wir sehen ist, wenn wir Kommunen haben, in denen es regelmäßig Dialogangebote, Kommunikationsangebote gibt an die Bevölkerung, dann ist es möglich, zum einen eine Kultur des Miteinanderredens und Streitens vor Ort zu etablieren. Und wenn dann eben heftige Auseinandersetzungen kommen, mit der Wahl des geeigneten Formates zu, naja, zumindest einer gewissen Handhabung des Zustandes zu kommen, also einem guten Umgang mit dem Konflikt. Mhm. Wir wollen die Konflikte auch keinesfalls abmoderieren, aber wir wollen verhindern, dass Konflikte in ausgewachsene Krisen, also wo alle nur noch gegeneinander arbeiten, kulminieren. Und was wir da machen, ist, dass wir eben immer schauen, welches Format eignet sich. Wie sieht denn so die Konfliktumgebung eigentlich aus? Ist das eher so, dass auf der inhaltlichen Ebene gestritten wird oder sind die Leute schon wirklich richtig verfeindet? Wie emotionalisiert ist es? Und wir haben da so verschiedene Modelle, wo wir auf Basis dieser Analyse der Streitparteien und des Konfliktniveaus in der Kommune entscheiden, dieses Format eignet sich, das eignet sich auch für die Verhandlungen dieses Themas. Und dann empfehlen wir eben bestimmte Formate häufiger als andere, weil sie eben in der Lage sind, bestimmte Prozesse zu beschleunigen, die hilfreich sind. Ne? Also so Prozesse, die ich da meine, sind zum einen, wir brauchen häufig irgendeinen Kanal für die Emotionalität der Menschen. Mhm. das widerspricht meistens so ein bisschen dem Ansinnen von der öffentlichen Verwaltung, die will Themen eher so neutral, sachlich diskutieren. Die Leute sind aber die sind wütend und die sind total auf Prass und wollen sich das eben auch nicht verbieten lassen, das nach außen zu zeigen. Das heißt, wir brauchen Methoden, die mit dieser Emotionalität umgehen, und wir brauchen Methoden, die, ich habe schon mal gesagt, Selbstwirksamkeitserfahrung, also Artikulationsdruck. Die Leute wollen reden, die wollen nicht zuhören, deswegen brauchen wir keine Podiumsdiskussionen, wo irgendwie die Stadtspitze untereinander diskutiert und wir hören alle zu und stellen vielleicht am Ende eine Frage, sondern wir brauchen Methoden, wo die Menschen auch das Gefühl haben, sie können sagen, was sie bewegt, und es hört ihnen auch jemand zu. Das sind so ein paar Dinge, die wir nutzen und wo wir dann auch sagen können, das sind Situationen, in denen Dialog eben sinnvoll ist, wo wir auch feststellen, dass uns sowohl die Teilnehmenden aus der Stadtgesellschaft als auch die politisch Verantwortlichen hinterher sagen, nach so einer, zwei, vielleicht auch mal fünf Dialogreihen, ja, das war förderlich für uns. Wir sind jetzt hier rausgegangen und haben vielleicht ein geteiltes Verständnis darüber, was ist notwendig, was müssen wir hier vor Ort tun, was können wir beitragen. Das ist uns ein großes Anliegen, dass wir auch unsere Dialoge eben so gestalten, dass klar wird, was machen wir denn hier vor Ort für uns? Ne? Nicht die da oben, die müssten ja mal, Punkt, 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 das ist einfach, damit kommen wir ja nicht weiter, sondern dass wir schauen können, was können wir an der Situation drehen, was können wir hier machen, damit wir gut miteinander leben können. Das ist unser Ansatz. Mhm.
Die stille Mitte ist ja sehr wahrscheinlich ein Begriff, oder bewegliche Mitte auch. Inwiefern kann man diese stille Mitte, die immer noch demokratisch denkt, also oder der Demokratie wohlgesonnen ist, grundsätzlich aktivieren?
Muss man schauen. Ne? Es gibt eben auch Leute, die ihr Recht, sich nicht politisch zu engagieren oder auch sonst gesellschaftlich zu engagieren, Gebrauch machen. Zwingen können wir keinen dazu. Es gibt, glaube ich, ein paar Räume, in denen wir noch eine bessere Zusammenarbeit brauchen. Ein Punkt ist die Rolle der Wirtschaft, der Unternehmen. Ne? Die meisten Menschen, erwachsene Menschen, verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf Arbeit oder eben zu Hause. Und was tun denn Unternehmerinnen, Unternehmer für das Thema Demokratie? Ist das überhaupt ein Thema fürs Selbstverständnis? Ich glaube, da gibt es noch Punkte, wo man ansetzen kann. Und dann ist es unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft sicherlich, die Wege in Engagement, egal wie es erstmal aussieht, zu öffnen, niedrigschwellig zu gestalten, Netzwerke zu knüpfen und den Leuten zu ermöglichen, ja, wie können sie sich vor Ort denn einbringen? Was sind die Möglichkeiten, Räume zu geben dafür, sich mit anderen für Demokratie oder für irgendein Anliegen, was Teil eines demokratischen Diskurses ist, einzusetzen. Da können wir Möglichkeiten bieten und müssen eben auch immer genau darauf schauen, so, was brauchen die Leute, ne? Also was sind deren Bedürfnisse, was hindert sie vielleicht daran, sich zu engagieren und darauf adäquat zu reagieren.
Danke dir auf jeden Fall für all diese sehr interessanten Impulse. Ich würde abschließend dich noch ganz gerne fragen, ob du vielleicht Botschaften hast, ganz konkrete, an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, wichtig ist mir hervorzuheben, schaut, dass ihr breite Bündnisse, vielleicht auch mit Leuten, die euch vielleicht nicht auf den ersten Blick sympathisch sind, aber die im demokratischen Spektrum sind, gründet, arbeitet da zusammen und versucht, Gemeinschaft zu stärken, vor Ort gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, geht da in den Austausch, in den Dialog, streitet gut miteinander, auch wenn ihr euch vielleicht nicht direkt einig seid. Ich glaube, das sind die Mittel, die wir brauchen, um unsere Demokratie zu stärken, um pluralistisches Gemeinwesen aufrechtzuerhalten und gemeinschaftlich eben ja, irgendwas Gutes zu machen in der Zukunft, dieses Land und unsere Kommunen zu gestalten.
Das war die vierte Episode von Halt Ed zusammen mit Dr. Kathleen Bochmann von Aktion Zivilcourage e.V. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Michael Weinberg vom Bundesverband russischsprachiger Eltern. Mit ihm werde ich darüber sprechen, wie man Demokratieskepsis im migrantischen Milieus begegnen kann und wie groß das Problem von Fake News und russischen Bots in der Community selber ist. Die Folge erscheint dann am 7. Mai auf allen gängigen Podcast-Plattformen.